Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es gibt Menschen, die sich nur eines wünschen. Ein Bein oder ein Arm muss weg, obwohl völlig gesund. Hinter dem Amputationswunsch steht ein Phänomen, das die Wissenschaft BIID nennt. Das steht für Body Integrity Identity Disorder, BIID, und ist eine Körperwahrnehmungsstörung, die Betroffenen das unerschütterliche Gefühl gibt, ich habe einen Körperteil zu viel. Peter Jaggi hat sich von Betroffenen ihr Leid schildern lassen und auch Wissenschaftler befragt, was dahinter stecken könnte. Aus Persönlichkeitsschutzgründen haben wir die Namen der BIID-Betroffenen verändert.
Ich würde mich sicher schöner fühlen, wenn das Bein weg wäre. Das ist ganz sicher so, ja.
Als mein Bein weg war, das allererste, was ich gemerkt habe nach dem Aufwachen, war, BID ist weg. Das war wie ein Zementwerk, was mir von den Schultern gefallen ist. Das war der schönste Moment meines Lebens.
Und bei anderen führt es dazu, dass sie höchst gefährliche, ja, fast suizidale Aktionen unternehmen, wie das Bein auf eine Eisenbahnschiene legen, weil sie so verzweifelt sind.
Ich sehe einfach das BIID nur noch als Hindernis, als Qual, nicht nur für ihn, sondern auch für die ganze Umgebung, für alles rundherum.
Wir müssen Fakten haben, über was danach kommt, bevor wir irgendwie was abschneiden, weil das können sie nicht mehr so schnell dran schrauben.
Ob schon ihr Körper vollständig gesund ist, gibt es Menschen, die zum Beispiel ein Bein oder ein Arm amputiert haben wollen. Sie empfinden das unerwünschte Glied als unerträgliche, krankmachende Belastung. Es gibt Menschen, die zwar ihre Beine behalten möchten, sie jedoch nur gelähmt ertragen. Und es gibt solche, die sexuell nur erregt werden, wenn sie amputiert sind. Betroffene fühlen sich nur vollständig, wenn sie, von außen gesehen, unvollständig sind. Peter Brucker, Professor für Verhaltensneurologie, Leiter der neuropsychologischen Abteilung des Universitätsspitals Zürich und weltweit einiger der wenigen, der auf dem Gebiet Ursachenforschung betreibt.
BIID nennt sich ja das. Body Integrity Identity Disorder. Das ist eine Identitätsstörung, die den Körper, die Körperform betrifft. Was man sonst an Identitätsstörungen kennt, ist eigentlich auf der Ebene des Geschlechtes. Das sind Männer, die zum Beispiel eine Frau sein wollen, Frauen, die ein Mann sein wollen. Und dieses BIID betrifft eben die Körperform oder die Anzahl Glieder, die ein Körper hat.
Weltweit, so schätzt Peter Brucker, gibt es einige tausend Betroffene. Weil BIID noch nicht systematisch erforscht wurde und weil vermutlich viele Betroffene sich nicht zu outen wagen, gibt es nur Schätzungen. Der bis jetzt bekannte typische BIID-Betroffene ist männlich und hat meist eine höhere Bildung. Außer, dass er sein linkes Bein weghaben will, ist er völlig normal.
Und dann zeigen sie jeweils ganz genau eine Stelle, von wo an sie das Bein nicht mehr akzeptieren. Das gehört irgendwie nicht mehr zu ihnen. Das möchten sie weg. Ja. Ein Amputationswunsch.
Wie fühlt sich BIID für Betroffene an? Lars Nelson, Mitte 40, alleinstehend, Akademiker, seit der Amputation seines linken Beines von BIID erlöst. BIID, das er so umschreibt.
Das ist im Prinzip die Vorstellung, die man von seinem Körper hat, die nicht der Wirklichkeit entspricht und die ein starker, ja überwältigender, dauernder, permanenter und nicht auszulöschender Wunsch im Gehirn sozusagen ist, anders zu sein, als man ist, sei es jetzt einen Arm weniger haben möchte oder humpeln möchte oder fast blind sein möchte oder gelähmt oder irgendwas anderes.
Karl Bruderer, mit 40er, Vater von 3 Kindern, lebt in einer Beziehung, selbstständiger Unternehmer, leidet stark unter BIID und sagt, nur eine Amputation kann mich erlösen.
Das Bein fühlt sich ganz normal an, es funktioniert ganz normal. Es ist einfach so, auch wenn ich rumlaufe, rumspringe etc., stelle ich mir vor, wie wenn das nicht da wäre, wie wenn es eine Prothese wäre. Es scheint einfach irgendwo im Hirn fehlt da was. Ich würde mich sicher schöner fühlen, wenn das Bein weg wäre, das ist ganz sicher so, ja.
Die Körperidentitätsstörung scheint angeboren zu sein, zumindest bei unseren beiden betroffenen Gesprächspartnern Lars Nilsen und Karl Bruderer.
BID kenne ich seit ich klein bin, also Kindergartenzeiten, und ich wusste natürlich nicht, was das ist. Ich habe mich immer fasziniert gefühlt von Menschen, die Prothesen brauchen, die Krücken brauchen, vor allen Dingen die Kinderlähmungskinder, die dann mit zwei Krücken da über den Markt gelaufen sind. Das hat mich immer total fasziniert und ich habe mich immer dafür geschämt. Ich habe das keinem gesagt, alles immer fürchterlich verheimlicht, und ich musste wirklich bis 2006 warten, bis ich zufällig im Internet gefunden habe, dass es BID gibt und dass ich nicht allein auf der Welt bin.
Ich hatte das effektiv, seit ich denken kann, ich mag mich erinnern an circa 6 Jahre zurück, im 6. Altersjahr wusste ich, dass was nicht stimmt, und habe das effektiv bis mit 42 Jahren verheimlicht und nur in mir mitgetragen.
Das Phänomen stößt viele vor den Kopf. Die meisten reagieren irritiert, viele verständnislos. Wie die Leserbriefschreiberin Ruth Lang in einer norddeutschen Zeitung.
Mein Vater kam vom Krieg zurück, beidseitige Unterschenkelamputation. Viele seiner Träume musste er aufgeben. Vielleicht sollte man diese Menschen mit BIID mal mit einer solchen Realität konfrontieren. Dann würden sie hoffentlich von einer Verherrlichung des Behindertseins abkommen. Also mich macht das eigentlich nur wütend.
Genau das, nämlich die Konfrontation mit einer solchen Realität, hat Karl Bruderer gesucht. Er freundete sich mit einer Frau an, die nach einem Unfall ein Bein verlor, Sonja Markwalder. Karl Bruderer erhoffte sich von Sonja Markwalder sozusagen eine therapeutische Wirkung, eine Art Abschreckung, wenn er nämlich aus nächster Nähe erfährt, was der Verlust eines Beines bedeutet, dachte er.
Und natürlich in der Hoffnung, dass sich mein BID dann, wenn ich die ganze Tragweite erfasst habe, sich in Luft auflösen würde.
Doch alles kam anders. Heute ist Sonja Markwalder seine Lebenspartnerin. Karl Bruderer betont, dass ihre Behinderung für ihn kein erotisches Moment enthalte, wie es bei vielen BIID-Betroffenen der Fall ist. Seine Partnerin Sonja Markwalder sagt, sie könne sich nicht vorstellen, allein wegen ihrer Behinderung geliebt zu werden. Das könnte sie nie akzeptieren. Lars Nilsen sagt zum Thema Sexualität und Amputation:
Die sexuelle Komponente, die da bei mir eine große Rolle spielt, so dass ich eben im Prinzip nur dann wirklich zum Höhepunkt komme, wenn ich mich selbst als behindert vorgestellt habe. Und das ist nicht ganz einfach, wenn man das jemandem verheimlichen muss, mit dem man eigentlich ganz intim zusammen ist.
Karl Bruderer, der sich in eine behinderte Frau verliebte, sagt, das BIID sei nicht verschwunden. Im Gegenteil, es sei in letzter Zeit sogar noch viel schlimmer geworden. Und seine jetzige Lebenspartnerin Sonja Markwalder, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sagt:
Am Anfang war es schon auf eine Art schockierend, dass jemand das möchte, was ich habe, und ich würde alles dafür geben, hätte ich es nicht, sprich hätte ich wieder zwei Beine und wäre gesund. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon auch der irrsinnige Leidensdruck, der dahinter steht.
Dass Klaus Bruderer in seiner Lebenspartnerin Sonja so viel Verständnis findet, ist außergewöhnlich. Die meisten Beziehungen gehen nämlich deswegen in Brüche. Sowohl Karl Bruderer als auch Lars Nilsen verloren wegen BIID langjährige Beziehungen. Wer unter BIID leidet, spricht oft jahrzehntelang mit keinem Menschen darüber. Die Angst, als verrückt erklärt zu werden, ist zu groß. Sowohl Lars Nilsen als auch Karl Bruderer behielten ihr Leiden mehr als 30 Jahre für sich. Sie glaubten, die Einzigen zu sein, die ein gesundes Bein amputiert haben wollen.
Ich hielt mich für verrückt in dieser einzigen Beziehung. Ja, ansonsten hielt ich mich für ziemlich normal und habe versucht, so gut wie möglich zu leben und Schule gut zu machen, Studium gut zu machen, guten Job hinzulegen. Und so äußerlich hat man das nicht gemerkt.
Ja, das sind natürlich ganz gewaltige Schamgefühle auch einerseits und andererseits hatte ich auch immer gedacht, ich gehöre in die psychiatrische Abteilung. Also irgendwo wusste ich selber nicht, was da los ist.
Das, also das Wichtigste von mir immer verheimlicht und nie irgendwie auch nur eine Andeutung gemacht. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel ausgemacht, weil ich nicht so offen und so ehrlich und so gefühlvoll und ich weiß nicht, was sein konnte wie alle anderen Leute um mich rum. Weil ich immer eine Mauer hatte oder eine, wie eher so eine Glaswand, hinter der ich gelebt habe.
Die Folgen des Verheimlichens, aber auch die Tatsache, dass kein seriöser Mediziner ein gesundes Glied amputiert, auch bei Suizidgefahr nicht, sind für viele Betroffene und Mitbetroffene unerträglich. Es erzählen Sonja Markwalder, Karl Bruderer und Lars Nelson.
Das sind zum Beispiel Dinge wie eingeschränkte Arbeitsfähigkeit. Manchmal empfinde ich es auch so, dass ich in gewissen Bereichen wie nicht Zutritt habe zu meinem Partner, dass er mit dem BID sich manchmal wie zurückzieht und zu einer Einheit bildet, wo ich nicht drankomme. Dass er einfach ja, das für sich auslebt und ich dann nicht richtig an ihn herankomme. Und ein weiteres Thema ist auch, dass er auch immer noch sehr große Hemmungen hat mir gegenüber. Wenn er zum Beispiel mit einem hochgebundenen Bein zu mir kommt, dann schaut er mich immer an wie ein geprügelter Hund. So quasi, ja, verzeihst du mir bitte, dass ich das überhaupt tue.
Die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit. Ich bin dauernd abgelenkt mit meinen Gedanken an das BID. Vielfach muss ich auch früher nach Hause, um das BID ausleben, weil es geht ja nicht im Geschäft. Also ich brauche das sogenannte Pretenden, das Bein hochbinden, ich muss den Druck ablassen irgendwo, da staut sich richtig auf, da wird es mir kribbelig, dann kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Also das ist ziemlich, ziemlich schlimm für mich auch, wenn ich das nicht ausleben kann. Und dann, sobald ich das Bein hochgebunden habe, und dann ist wie eine Ventilwirkung und dann geht es wieder ziemlich gut nachher, ja.
Das macht krank, das macht einsam, das macht alleine und das schafft diese große Distanz zwischen mir und den anderen Menschen, die die Menschen an mir auch wohl gespürt haben, als ich BED hatte. Dass da einfach etwas ist, was ich nicht preisgeben kann. Und es ist ja nicht nur so irgendwas nach dem Motto, ich hätte gerne sonntags einen Schokoladenkuchen, wenn ich den nicht kriege, bin ich ein bisschen traurig. Es ist ja was ganz, ganz Großes, was Wichtiges, was wahrscheinlich das Allerwichtigste in meinem Leben, dieses BED loszuwerden und den Körper so zu haben, wie er sein soll. Und ganz viele zerbrechen daran, die scheitern daran, die fangen an zu trinken, die fangen an zu haschen, die fangen an, ich weiß nicht, depressiv zu werden oder da gibt es so viele Fälle, die dann teilweise wirklich vor den Zug springen, weil sie nicht mehr anders können. Also und in den seltensten Fällen kommt das ja raus, warum der vor den Zug springt. Aber das ist eine typische Methode auch von BED-Lern, dass sie vielleicht ihre Beine loswerden wollen und dann kommen sie halt direkt unter die Räder, richtig. Das ist eine ganz gefährliche Kiste.
Bekannt sind auch Fälle, bei denen Betroffene ihr Bein mit Trockeneis umwickelten oder es sonst wie so schlimm verletzten, dass eine Amputation unumgänglich wurde.
Also ich habe ganz ehrlich gesagt auch schon an die Bahnschienen gedacht oder an irgendwelche Lastwagen, die mein Bein überrollen. Also so weit bin ich schon gewesen und werde es auch weiterhin sein, ja.
Karl Bruderer. Er sprach von so tun als ob, vom sogenannten Pretending, das eine simulierte Amputation meint. Auch Lars Nelson verschaffte sich jahrzehntelang eine gewisse Linderung, indem er regelmäßig in eine weit entfernte Stadt fuhr, wo ihn niemand kannte. Dort band er sich den linken Unterschenkel hoch und ging an Krücken einkaufen, essen, spazieren. Wie er schlussendlich sein Bein los wurde, will er unter keinen Umständen sagen. Das wäre nicht nur für ihn gefährlich, sondern auch für den Chirurgen. Gerüchte halber hört man, dass BIID-Opfer sich die Erlösung unter Lebensgefahr bei Kurpfuschern in exotischen Ländern holen. Und nach der Amputation? Die Antwort von Lars Nelson.
Als mein Bein weg war, das allererste, was ich gemerkt habe nach dem Aufwachen, war, BID ist weg. Das war der schönste Moment meines Lebens.
Er bewegt sich heute teilweise mit Stöcken, teilweise mit einer elektronisch unterstützten Beinprothese fort.
Jetzt bin ich frei, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich vollständig, jetzt habe ich das alles hinter mir. Ich muss natürlich immer noch darauf achten, dass ich nicht zu glücklich und hüpfend durch die Gegend hier vielleicht Verdacht errege. Aber ja, eigentlich unbeschwert, gesund, frei. Was möchten Sie hören?
Was heißt das? Muss aufpassen, dass ich da vielleicht nicht zu glücklich herumhüpfe.
Ja, einer ist auch mal wiedergekommen von so einer Operation und der sagte, das Schlimmste, was gewesen ist, war die Freude, über den Schnitt zu verbergen. Das war so anstrengend, weil es ist wirklich schlimm, wenn man da glücklich und endlich ist man sich selber. Man wartet 40 Jahre und mehr und endlich hat man geschafft, den Körper so zu haben, wie er ist. Und da kann man nun wirklich ausgelassen, freudig sein.
Auch Karl Bruderer träumt von dieser Freude.
Das Bein, das muss weggemacht werden, ja. Da gibt es keinen Prozentsatz. Das gibt Prozentsatz 200-300%. Ich will das nicht mehr. Da bin ich überzeugt, ja. Dass wenn das Bein wirklich weg ist, dass es mir auch in jeder Lebenssituation besser gehen würde, ja.
BIID, eine äußerst rätselhafte Körperwahrnehmungsstörung, deren Ursachen bis heute unbekannt sind und für die es deshalb auch keine wirksamen Therapien gibt. Die Wissenschaft kennt lediglich Ansätze von Erklärungen. Es sind deren drei und sie konkurrenzieren sich gegenseitig, nämlich einen psychiatrischen, einen psychologischen und einen neurologischen Ansatz. Dazu die deutsche Medizinethikerin, Physikerin und Philosophin Sabine Müller, die sich eingehend mit BIID auseinandersetzte.
Der älteste Ansatz ist der psychologische. Da hat man versucht, den Amputationswunsch zu erklären durch den Wunsch nach verstärkter Aufmerksamkeit. Also er sei dadurch entstanden, dass jemand als Kind keine richtige Aufmerksamkeit und keine Liebe erhalten hat und beobachtet hat, dass behinderte Menschen eine spezielle Art von Zuwendung bekommen, sodass sich die Patienten dann darauf fokussiert haben.
Zum psychologischen Erklärungsmodell gehört auch, so Sabine Müller, die Bewunderung von Amputierten und wie gut sie das Leben meistern.
Und eine weitere Möglichkeit ist eine sexuelle Neigung zu Menschen mit Amputationen, die sich dann darauf überträgt, dass man selbst so sein möchte wie das angestrebte sexuelle Objekt. Also dass man nicht nur Amputationen erotisch findet, sondern selbst auch so sein möchte. Das wäre die psychologische Erklärung. Das zweite Erklärungsmodell ist psychiatrisch. Da erklärt man BEID als eine Kombination von verschiedenen psychiatrischen Störungen. Also es ist einerseits eine Komponente von Zwangsstörung da, häufig auch Depression und Angststörung, vor allem aber eine Körperbildstörung. Also ähnlich wie sie auch bei Menschen vorkommt, die immer wieder nach Schönheitsoperationen nachfragen und auch dort Körperveränderungen haben wollen, obwohl sie dann meistens mit dem Resultat nicht zufrieden sind.
Das jüngste Erklärungsmodell ist das neurologische. Da geht man sozusagen vom Gegenstück der Phantomempfindung aus, nämlich der Wahrnehmung eines nicht mehr vorhandenen Körperteils.
Also es ist ein Körperteil da, aber es wird als nicht vorhanden oder als nicht zugehörig empfunden. Und die Ursache könnte eine neurologische Störung sein, die wahrscheinlich im Schläfenlappen lokalisiert ist, wo das Körperbild aufgebaut wird. Also jedes Teil des Körpers wird im Schläfenlappen dargestellt und es wird angenommen, dass wenn dort eine spezielle Störung ist, also eine neurologische Störung, dass dann das entsprechende Körperteil nicht mehr richtig als zugehörig erkannt wird.
Jeder Körperteil ist im Gehirn repräsentiert. Der Verhaltensneurologe Peter Brugger.
Und so ist wahrscheinlich an diesen Orten, wo eben die Beine repräsentiert sind, ist etwas irgendwie schiefgelaufen in der Entwicklung. Ich tue mir das so vorstellen.
Peter Bruckers Hypothese: Es muss im Hirn Stellen geben, die für die nicht akzeptierten Körperteile verantwortlich sind. Irgendetwas an den Verbindungen zwischen Hirn und Gliedern stimmt nicht. Einer der vielen Hinweise darauf ist die Tatsache, dass BIID-Betroffene fast millimetergenau die Stelle am Oberschenkel definieren, an der das Bein abgetrennt werden soll. Eine klare Amputationslinie also. Mit Verhaltensexperimenten, Fragebogen und intensiven Gesprächen mit Betroffenen versuchen Peter Brucker und sein Team, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Er schildert ein Experiment bei Probanden, die ihr linkes Bein nicht mehr wollten.
Was man bereits weiß, das ist, dass der Tastsinn an diesem, sagen wir jetzt, an diesem Bein, ja, wo es ihm nicht mehr gewollt wird, der ist normal. Es ist nicht so, dass man da einfach nichts mehr spüren würde. Nun gibt es aber mehr als nur den bloßen Tastsinn. Sie können zwei Reize aufs Mal geben, auf die Haut, 10 cm auseinander. Und dann machen Sie eins, dann zwei. Und die Aufgabe der Versuchsperson ist dann immer zu sagen, wo war es zuerst? Wo habe ich es zuerst gespürt? Also es geht um eine Integration von Raum auf der Haut. Wo war es auf der Haut und wann in der Zeit kam es zuerst?
Interessanterweise zeigte dieses Experiment, dass der Reiz unterhalb der gewünschten Amputationslinie früher wahrgenommen wird als ein gleichzeitig applizierter Reiz oberhalb dieser Demarkationslinie. Eine mögliche Erklärung: dem nicht gewollten Teil des Beines kommt eine Hyperaufmerksamkeit zu.
Wir schließen daraus, dass auf höherer Ebene der Repräsentation dieses Beines als bloß der Tastsinn, also nicht im primärsensorischen Areal dieses Beines, irgendetwas nicht stimmt. Damit ist natürlich nicht gesagt, ach, das ist die Stelle dort, die diesen Wunsch macht. Aber das würde mal erklären, so ein bisschen, dass wir erstens mal im Nervensystem suchen müssen, dass wir im Zentralnervensystem suchen müssen, im Gehirn und nicht am Bein selber. Und dass wir auf relativ hoher Integrationsstufe schauen müssen. Also nicht eben die primäre Motorik oder primäre Sensorik.
Und wie erklärt sich der Verhaltensneurologe, dass ein Teil der Betroffenen amputierte Glieder als erotisch empfinden? Die Hirnregion für Geschlechtsteile und jene für die Beine liegen nebeneinander, so Peter Brucker. Deswegen gäbe es Amputierte, die beim Wasserlassen ihr nicht vorhandenes Bein spüren. Daran könnte es auch liegen, dass einige BIID-Betroffene eine Amputation bei sich oder anderen erregend finden.
BID ist nicht ein primär sexuell getönter Zustand, nicht zwangsläufig, aber es gibt verschiedene Ausprägungsgrade von erotischer Besetzung oder auch von parallelen Wünschen, dass man zum Beispiel sich als Sexualpartner einen Amputierten wünscht oder zusätzlich zum Wunsch, selber amputiert zu sein. Da spielt natürlich dann Erotik und Sexualität rein. Und ich glaube schon, dass das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass die Genitalien und die Füße eben an ähnlichen Stellen im Gehirn abgelegt oder eben verankert sind.
Ganz offensichtlich ist bei vielen BIID-Betroffenen die einzig wirksame Therapie die Amputation. Eine gewisse Hilfe bieten heute Selbsthilfegruppen im Internet, die anonyme Begegnungen und Diskussionen ermöglichen. Von BIID heimgesuchte Menschen verstehen nicht, dass man sich heute von einem Geschlecht ins andere transformieren lassen kann und diese Geschlechtsumwandlung erst noch von der Krankenkasse bezahlt wird. Der Amputationswunsch von BIID-Opfern bleibt hingegen auf der Strecke. Peter Brucker und Sabine Müller.
Das ist deren Argument. Ich sage nicht, dass das meins ist. Aber die Parallele ist nicht so schlecht. Und ich interessiere mich eigentlich vor allem aus wissenschaftshistorischem Interesse für die Parallele. Ich könnte mir vorstellen, dass in 20 Jahren diese Operationen vielleicht auch von der Kasse übernommen werden. Ich kann es mir theoretisch vorstellen. Ich sage nicht, dass ich dafür plädiere.
Bei der Transsexualität kennt man die Ursache auch nicht. Also da wird auch noch spekuliert. Es gibt Erklärungsversuche mit einer genetischen Ursache. Es kann auch eine Entwicklungsstörung des Gehirns sein, möglicherweise schon pränatal. Also man weiß das da auch alles noch nicht. Der Unterschied ist, aber das ist natürlich kein prinzipieller Unterschied, dass es bei der Transsexualität eine etablierte Diagnostik gibt. Ein genaues Prozedere, nach dem Psychiater vorgehen können und dann die Diagnose stellen. Und das ist bei der BIID noch nicht der Fall. Von BIID-Betroffenen wird natürlich gefordert, dass diese Diagnostik offiziell eingeführt wird, sodass dann auch entsprechende Gutachten gestellt werden können. Und so weit sind wir im Moment noch nicht. Und deswegen kann es auch noch nicht entsprechende Gutachten geben, mit denen man dann zu einem Chirurgen gehen kann.
Peter Brucker und Sabine Müller sagen, man weiß heute noch viel zu wenig über BIID. Es gibt keine sichere Diagnose, keine Langzeitstudien. Und gleichzeitig klagen Betroffene die Mediziner an und werfen ihnen vor, ihr lasst uns leiden. Peter Brucker, wie Sabine Müller kein Verfechter von Amputationen, reagiert etwas genervt auf diesen Vorwurf.
Nein, also das akzeptiere ich natürlich nicht. Es kann ja ein schizophrener Patient zu mir kommen und sagen, ich leide darunter, dass der Mond aus Käse ist. Und weil ich sehe da immer, wie das Löcher hat und so, und der geht dann auch noch weg und so. Sie müssen mir helfen, den Mond runterzuholen und so weiter. Und also ich meine, es gibt Grenzen. Ich kann doch nicht einfach alles glauben, was man mir sagt. Ich glaube an den Leidensdruck. Aber ich sage ja nur, wir müssen Fakten haben, über was danach kommt, bevor wir irgendwie was abschneiden, weil das können Sie nicht mehr so schnell dran schrauben.
Wie lange müssen BIID-Opfer noch leiden? Sabine Müller.
Das ist schwer zu sagen. Also es müsste von den psychiatrischen Fachgesellschaften anerkannt werden. Also das lässt sich natürlich nicht vorhersagen, wie schnell so etwas geht und ob das überhaupt passieren wird. Also es kann natürlich auch ein anderes Resultat dabei herauskommen. Beispielsweise, dass BIID dann aufgeteilt wird in eine neurologische Krankheit und eine, die eher psychologisch zu erklären ist. Und der zweite Schritt ist natürlich, dass dann über die richtige Therapie entschieden werden muss oder über verschiedene Therapien. Und es ist nicht zwangsläufig so, dass, wenn man BIID als Diagnose etablieren würde, dann auch zwangsläufig die Amputation als die richtige Therapie beschlossen würde.
Sabine Müller wie Peter Brucker anerkennen durchaus den großen Leidensdruck von Betroffenen. Sabine Müller erzählt von bewegenden Begegnungen, die sie an einem Kongress mit BIID-Betroffenen hatte.
Dann war dort ein älterer Mann, der sagte, dass er Chirurg sei. Er ist auch ein BIID-Betroffener und er hat den Wunsch nach Amputation eines Beines. Er verzichtet aber darauf, also obwohl er es möglicherweise sogar selber machen könnte oder sich zumindest so verletzen könnte, dass man ihn amputieren müsste. Aber er verzichtet darauf, weil er auch Kirchenorgel spielt und das könnte er nicht mehr, wenn er nicht mehr zwei Beine hätte. Ein anderer Mann unterbrach dort meinen Vortrag und wies darauf hin, wie schwer er unter dem Amputationswunsch leidet und dass er auch schon versucht hat, sein eigenes Bein zu verletzen durch einen induzierten Eisenbahnunfall. Anschließend ist sein Bein aber doch nicht amputiert worden, weil es nicht schwer genug verletzt war. Er ist seitdem behindert an dem Bein. Man sieht dort, dass es ganz unterschiedliche Motive gibt, die dann in dem Amputationswunsch zusammenkommen. Und dass es auch ganz unterschiedliche Arten gibt, damit umzugehen. Also beispielsweise bei dem Chirurgen hatte ich das Gefühl, dass er sehr gut damit zurechtkommt, auch nicht sehr darunter leidet. Ein anderer Betroffener hat auch gesagt, dass er damit eigentlich gut zurechtkommt und nicht darunter leidet. Und bei anderen führt es dazu, dass sie höchst gefährliche, fast suizidale Aktionen unternehmen, wie das Bein auf eine Eisenbahnschiene legen, weil sie so verzweifelt sind.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.